schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen allen und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb im Großraum München auf der 92,4 MHz und auch herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Maria in Südtirol. Aus dem Studio in Balderschwang grüßt Sie Marion Kuhl. Dinkelkost, Galgant und Aderlass sind die Begriffe, die von den meisten mit Hildegard von Bingen in Verbindung gebracht werden. In der letzten Zeit boomt Hildegard wieder in allen möglichen Kreisen, bei der Esoterik, bei Ökos, aber auch bei Christen. Hildegard von Bingen gilt als eine der bedeutendsten Frauen des deutschen Mittelalters und ist heute weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Hildegard war Ordensfrau, genauer gesagt Benediktinerin, Klostergründerin, Äbtissin, Mystikerin, Künstlerin und Wissenschaftlerin, Ärztin, Dichterin und sie war auch politisch engagiert. Das heißt, sie hat weit mehr als in Anführungszeichen Dinkelkost zu bieten. Heute schauen wir einmal auf sie als Meisterin des geistlichen Lebens, wie die Heilige uns in unserem eigenen geistlichen Leben helfen kann. Unser Thema: mit den Tugenden leben, Spiritualität im Alltag mit Hildegard von Bingen. Zu Gast in unserem Studio ist eine Ärztin, die sich auf Hildegard von Bingen spezialisiert hat. Grüß Gott, Frau Dr. Felicia Skalinger.
Grüß Gott.
Ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind und auch ins Studio nach Balderschwang gekommen sind. Sie kommen aus Bludenz in Österreich hierher, waren auch schon mal bei der Lebenshilfe mit dabei in der Sendung. Ich stelle Sie den Hörern kurz vor. Sie sind in München geboren, haben Medizin in Wien studiert und dort auch Krankenhausausbildung zum praktischen Arzt absolviert, auch dann in Krankenhäusern gearbeitet. Sie haben eine freie Praxis mit dem Schwergewicht Therapie nach Hildegard von Bingen und arbeiten in diesem Bereich. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind. Wie sind Sie denn auf Hildegard von Bingen gestoßen?
Ja, das ist eigentlich eine spannende Geschichte. Ich habe mich eigentlich immer schon für Alternativheilkunde interessiert, habe ein bisschen Richtung Akupunktur reingeschmeckt und Homöopathie und habe vor Jahren in Oberösterreich eine Arbeitsstelle begonnen, die schon sehr viel Alternativtherapie bietet in Oberösterreich mit einer Hautreiztherapie, und hatte dort eine Krankenschwester, die mir sehr viel von Hildegard von Bingen erzählt hat. Bei mir ist es am Anfang zu einem Ohr rein und zum anderen wieder rausgegangen, bis ich dann auf so einzelne Wochenendkurse gestoßen bin, und da bin ich schon erstmal mit dem dicken roten Kopf gesessen und habe mir gedacht, also wenn nur die Hälfte funktioniert aus der therapeutischen Sicht, dann ist es schon sehr spannend. Und damals war ein kleiner Hildegard-Kreis in Oberösterreich von jungen Frauen, die vor allem Kochkurse gemacht haben. Die haben gesagt, jetzt interessiert dich halt ein bisschen und du kannst es ja ausprobieren bei uns, wie das Ganze funktioniert. Und so bin ich langsam reingewachsen. Ich sage immer, der liebe Gott hat mich mit dem Lasso eingeholt, so Stückerl für Stückerl immer wieder näher an das, was er sich als, denke ich mal, als Ganzheitliches für mich vorgestellt hat.
Alternativmedizin ist bei Schulmedizinern ja oft verpönt. Was hat Sie denn als Schulmedizinerin motiviert, ganz auf Hildegard-Medizin umzusteigen?
Das, was uns Schulmediziner jetzt mal zu sagen, wohl immer wieder frustriert, wenn man aus dem Studium weggeht, erstmal am Krankenhaus, ist das große Aha, was kann ich alles machen? Das fällt dann sehr schnell in sich zusammen, indem man sieht, dass die Schulmedizin sehr wichtig ist, aber ganz klare und manchmal auch relativ enge Grenzen hat. Es ging mir aber nicht nur darum, alternativ zu behandeln, sondern den Menschen wirklich auch in seiner Ganzheit als Körper-Seele-Einheit zu sehen. Dahinter steht klarerweise auch ein eigener geistlicher Weg, den ich damit gegangen bin und der mich geprägt hat in der Richtung auf die Heilkunde nach der heiligen Hildegard, die das eben so schön vereinbaren kann. Und die fließenden Übergänge, möchte fast sagen, sehr liebevoll leitet zwischen Krankheit und Seele.
Über dieses Thema wird es auch heute bei uns gehen. in der Sendung zuvor, aber noch, was beeindruckt Sie persönlich denn am meisten an der Hildegard, wenn das auch Ihren geistlichen Weg geprägt hat?
Das, was mich so beeindruckt, dass der Druck des einerseits heilen können oder heilen müssen, den fast jeder Mediziner oder Arzt spürt, weggenommen ist, dadurch, dass wir über die ganzheitlichen Ansätze bei der heiligen Hildegard sehen, dass letzten Endes uns der heilt, der heil und heilig ist, nämlich Gott, und dass er uns unheimlich viele Möglichkeiten gibt, diesem Heil und dieser Heilung nachzugehen, uns immer wieder hilft und unterstützt und trägt dabei.
Hildegard hat vor circa 900 Jahren gelebt. Sie ist 1179 gestorben. Was meinen Sie, warum zieht sie gerade heute noch so viele Menschen an?
Ich denke, dass erstens einmal die Zeit von Hildegard der unseren sehr ähnlich ist. Es war auch damals eine unheimlich chaotische Zeit. Eine Zeit, in der einerseits ja, immer wieder Seuchen unterwegs waren. Eine Zeit der großen auch sozialen Probleme zwischen Arm und Reich, Zeit der Kreuzzüge, wie wir wissen, also auch der geistlichen Wege und Irrwege. Und aus dem, was Hildegard uns bietet in der sogenannten Heilkunde, vieles zum Tragen kommt, was heute die verschiedenen alternativen Richtungen versuchen, ich möchte fast sagen krampfhaft versuchen, reinzubringen, dass zu Gesundheit ganz stark die Ernährung gehört, die Lebenshaltung grundsätzlich, nicht nur was esse ich, sondern wie esse ich und wann esse ich und was mache ich mit dem Rest sozusagen meiner Freizeit. Und da gibt Hildegard ganz moderne, möchte fast sagen, überraschende Anregungen immer wieder, wie wir unser Leben wirklich leben können und nicht irgendwo hinter uns bringen.
Ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind mit den Tugenden Leben, Spiritualität im Alltag mit Hildegard von Bingen. Dr. Felicitas Karlinger ist bei uns zu Gast. Sie ist Ärztin und beschäftigt sich vor allem auch mit Hildegard-Medizin, gibt aber auch Kurse. Es geht meistens in ihren Vorträgen um diesen gesundheitlichen Aspekt, aber bei ihr schwingt auch dieser Aspekt eben des Geistlichen mit dabei, wie Sie es gerade schon rausgehört haben, weil Hildegard von Bingen den Mensch eben in seiner Ganzheit sieht. Aber jetzt kommen wir zunächst einmal zum Vortrag und dazu übergebe ich Ihnen das Mikrofon.
Ja, mit den Tugenden leben, das spannt sich eigentlich über das ganze Werk Hildegard von Bingens. Die heilige Hildegard hat ja hauptsächlich theologische Bücher geschrieben bzw. diktiert. Die Heilkunde ist nur ein kleiner Ausschnitt davon. In allen diesen Hildegard-Schriften begegnen wir dem Menschen immer als Ebenbild Gottes. Uns scheint das manchmal ein bisschen hochgestochen, wenn wir uns selber in unserer Krankheit oder Bedürftigkeit, in unserer Armut sehen. Aber Hildegard kann uns sehr gut nahebringen, dass durch die Menschwerdung Christi der erlöste Mensch in Gott aufleuchtet, sagt sie direkt, und Gott im Menschen. Und in diesem Zusammenhang spricht sie immer wieder über die Tugenden. Der Begriff der Tugenden, mit dem habe ich mich mir lang schwer getan eigentlich. Tugend hat in unserem Sprachgebrauch so etwas, naja, leicht Verstaubtes, altväterliches etwas mit einem erhobenen Zeigefinger. Und so bin ich erstmal dem nachgegangen, was Tugend, was Laster ist, so wie Hildegard es formuliert. Tugend ist das Werk des in Gott wirkenden Menschen. Der Mensch wirkt nämlich mit ihnen und sie mit dem Menschen. Das ist also eine Zusammenarbeit, mit den Kräften, und das bringt Hildegard auch immer sehr gut, dass Tugend oder die Tugenden Kräfte sind, die Gott in uns wirken lässt. Wir kennen ja alle den Konflikt von Gut und Böse, der uns immer wieder sehr stark an unsere Grenzen bringt, sehr oft oder fast immer auch krank macht, ob seelisch, ob körperlich. Auch Hildegard hat das sehr stark erfahren, hat Krisen zu bewältigen gehabt. Sie war ja ihr halbes Leben krank oder kränklich. Und sie betont immer wieder, dass körperliche und seelische Krisen eine Herausforderung sind zum Aufbruch. Eine Herausforderung, etwas neu zu sehen, umzudenken, uns und Gott einen Neuzugang zuzutrauen. Diesen Aufbruch, den verweigern wir allerdings immer wieder, indem wir ängstlich an dem festhalten, was wir eben schon kennen. Und im Zweifelsfall, und das habe ich erst mal gelesen, dass wir eigentlich das Jahrhundert der Schuldzuweisung sind, dass im Zweifelsfall ist immer der andere schuld. Wir finden jemand, ob es die Eltern oder die Lehrer, der Nachbar oder der Mann ist, auf die wir das abwälzen können, warum es uns schlecht geht, in allen Ebenen schlecht geht. Um nur nicht selber diesem Aufbruch nachgehen zu müssen und uns damit auszusetzen der Veränderung. Alle Kräfte der Seele werden durch die Verbindung mit Gott zu Heilkräften, sagt Hildegard von Bingen. Die Tugenden sind also Gnadengaben Gottes, die wir entfalten, die wir aktivieren müssen oder aktivieren können. Vielleicht sogar aktivieren dürfen, wenn sie sich damit leichter tun, um den Druck des Müssens wegzukriegen. Wenn Sie daran denken, das Evangelium der Talente ist etwas, mit dem wir uns manchmal ein bisschen schwer tun. Der seine Talente nur vergraben hat und eigentlich nichts Schlechtes tut, der kommt aber nicht gut weg. Es gibt da bei Tolstoi eine sehr schöne Episode über die Hölle, dass eine Reihe Anwärter sozusagen auf die Hölle Schlange stehen, und am Eingang zur Hölle steht der Teufel und fragt jeden, was er gemacht hat, und die ganzen, in Anführungsstrichen, bösen Menschen sagen, ich habe gemordet und ich habe ein fremdes Gut an mich gebracht und ich habe gelogen und was weiß ich alles. Und der Teufel sagt auch immer wieder zu jedem Einzelnen, ja, aber da hast du auch was Gutes getan, da hast du jemand geholfen, da hast du jemand was gegeben. Sind also alle nicht für ihn. Und ganz zum Schluss kommt einer und er fragt ihn, und was hast du gemacht? Und der hat gesagt, der sagt nur, ich habe gar nichts gemacht. Und dann heißt, dann drückt sich der Teufel so etwas an die Wand und lässt ihn vorbei und sagt, ja, da bist du bei mir richtig. Diese Gnadengaben, die wir von Gott haben, die können und dürfen wir entfalten, und das sind die Orientierungspunkte für die Seele. Es geht also nicht um ein verstaubtes Moralsystem, sondern es geht um Brücken zwischen Glauben und Menschsein, um Brücken auch zwischen Gottesbild und Menschsein bei diesen Tugenden, die wir mal mehr und weniger nützen können, die wir einbauen können und dürfen in unser Leben. Hildegard hat ein Buch über den Mensch in der Verantwortung geschrieben, wo 35 Tugend- und Lasterpaare aufgezeichnet sind. Und ein Singspiel, sie hat ja auch gedichtet und komponiert, das sie Ordo Virtutum genannt hat. Und in diesem Ordo Virtutum wird sehr schön beschrieben, wie diese Tugendkräfte immer wieder neu einzusetzen sind, wie man sie eigentlich als Impulse nehmen kann, jeden Tag neu im Hier und Jetzt mit ihnen zu leben, zu arbeiten. Wir alle kennen ja die Sehnsucht nach Gott, nach der Liebe, nach dem Licht. Und Hildegard sagt uns immer wieder, dass wir darum kämpfen sollen. Dass wir aber nicht allein kämpfen müssen, nicht einsam irgendwo am Abstellgleis, sondern dass wir mit Hilfe dieser Kräfte, die wir uns sehr gut als Personen vorstellen können, jeden Tag neu uns auf unsere Herausforderung einlassen. Wir kennen allerdings sehr gut auch die Verweigerung, das Jammern über die eigene Schwäche, über die Schwierigkeiten, über die Widersprüche. Wir wollen die Probleme am liebsten schnell gelöst haben, unsere Gefühle beherrschen, alles sicher besitzen, am besten den Glauben und Gott und alles, was noch dazugehört. Und Hildegard beschreibt sehr schön, dass dieses Jammern zur Flucht führt. Die Flucht, die nach Hildegard eine ständige Niedergeschlagenheit ist. Dann kommt die Angst dazu, die immer stärker wird vor einem neuen Aufbruch. Die Angst auch vor alten und vor neuen Verletzungen, die uns erwarten und die wir nicht wegzaubern können. Und hier setzt Hildegard ganz gezielt die Tugenden wieder ein, so wie eine Stütze. Und zwar beschreibt sie erstmal heilende Kräfte, die uns wieder stabil machen. So wie einen Kranken, den man ja auch zuerst einmal aufpäppeln muss, ein bisschen heilende Kost zuführen muss, dass er wieder kräftig ist. So nennt sie heilende Kräfte. Und als erstes davon die Demut. Wir wären vielleicht nicht gleich drauf gekommen, dass gerade die Tugend, die am meisten naserümpfend angeschaut wird, Demut hat man wohl lange Zeit falsch verstanden als ein sich bücken, als ein nicht wahrhaben wollen der eigenen Stärke. Demut nennt Hildegard die sanfte Arznei, Humilitas, das ist das, Humus ist der Erdboden, das, was uns sozusagen auf die Erde runterbringt, Erdhaftung, vermittelt die Treue eigentlich zu unserer Bodenständigkeit und wie wir auch wissen, die Dienmut hat sie auch im Mittelalter geheißen, die Demut zeigt, braucht Mut zum Dienen. Es ist nicht etwas, was selbstverständlich geht. Auch Mut zum lebendig sein wollen. Eine gesunde Beziehung zu schaffen, diese Erdhaftigkeit schlägt schon die Brücke zwischen Leib und Seele, die wir nicht trennen dürfen. Es geht nicht darum, dass wir nur seelenkrank oder nur körperkrank sind. Es geht darum, dass ich mir traue, zu dienen, sowohl dem dreifaltigen Gott mit allen meinen Gaben und als sein geliebtes Wesen auch mir selber sozusagen. Es stößt mich darauf zurück, wie ich mit meinen Leiden umgehe, meinen Organleiden, wie wir sie eigentlich kennen aus der Schulmedizin, meine Körperfunktionen, meine Nahrung, meine Ausscheidung. Kann ich mich überhaupt riechen? Wir haben so viele Ausdrücke in der Sprache, wenn wir sagen, ah, da ist mir was über die Leber gelaufen, mir geht die Galle über, zum aus der Haut fahren, das nimmt mir die Luft. Sie kennen da sicher auch sehr viele Beispiele. Und genau das sollte die Demut unterstützen und regulieren helfen. Das richtige Lachen und das richtige Weinen, Das heißt, auch die Emotionen anzunehmen und auf gleich zu bringen. Die Einstellung zu unserer Umwelt nicht zu übertreiben, aber auch die Einstellung zur Arbeit. Null Bock heißt es heute. Keine Lust lasse ich eben. In der mittelalterlichen Tugendlehre ist die Demut die Führerin der Tugenden. Denn durch sie können alle anderen heilenden Kräfte in uns Raum gewinnen. Nach der Demut kommt gleich die Caritas, die Liebe. Die Liebe zeigt die Hinwendung zu Gott und die Hinwendung Gottes zu seinen Geschöpfen. Diese Liebe muss man pflegen und hegen. Sie wirkt nach Hildegard überströmend auf alle Geschöpfe. Aber wir müssen auch wissen um unsere eigene Sehnsucht. Sehr oft hat diese Caritas-Liebe bei uns einen Kick ins Übertriebene, die Flucht ins Tun. Nicht umsonst kennen wir Helferberufe, das Bemühen, den anderen auf einen grünen Zweig zu bringen, ob er jetzt rauf will oder nicht. Die Caritas möchte eigentlich offen sein für den anderen, weg von den eigenen Vorstellungen, was tut dem jetzt gut, was braucht der, ein Hinhören, was an Notwendigkeit da ist, und möchte vermeiden, dass wir dem anderen alle Arbeit abnehmen, sondern ein liebendes Begleiten sein, ein Unterstützen, ein Mittragen, aber kein Ich tue alles für dich und dann ist es schon in Ordnung. Und gleich nach dieser Caritas gibt Hildegard uns eine Tugend zur Seite, mit der wir vielleicht am Anfang nicht so viel anfangen können, nämlich die Gottesfurcht, Timor Dei. Gerade in ihrem Singspiel lässt sie den Teufel sagen, was ist denn Gott überhaupt? Und das kennen wir wohl aus unserem Umfeld sehr wohl auch. Gott als Hirngespinst, das ist ja nur Einbildung. Das ist etwas, was du dir nur baust, damit das Leben erträglich ist. Die Gottesfurcht stößt uns natürlich sehr stark auf unser eigenes Gottesbild, auf das ganz wichtige Zentrum unseres Lebens und zeigt, dass die Gottesfurcht eine Ehrfurcht ist, Ehrfurcht vor Gott und vor allem auch vor dem, was Gott mit uns vorhat, was er mit uns im Plan hat. Hildegard sagt, ein Aufschauen zu dem lebendigen Gott. Es ist eine Abwendung vom Anstarren des Bösen, wie auf die Schlange zu starren, die mich gleich beißen wird. Die Gottesfurcht sollte uns eigentlich auch die Angst vor dem Bösen nehmen, weil er immer der Stärkere ist. Die Angst, dem Bösen, vor dem Bösen die Augen zu verschließen und damit aber auch das Schöne in der Welt nicht zu sehen. Aus der Gottesfurcht heraus kann und darf ich meine Absichten prüfen, alle Absichten, die vor allem mit einem Tun verbunden sind, die weitere Schritte initiieren und die uns damit sozusagen in den Kreis unserer Mitmenschen weiterführen. Zur Gottesfurcht gehört vor allem und ganz wichtig auch wieder das Staunen lernen, das Sprechen mit Gott. Gott, sieh dir das an, kaum zu glauben. Das heißt, die Brücke, die er uns anbietet, wirklich auch zu begehen in der persönlichen Beziehung mit ihm. Alle die Kräfte, diese Tugendkräfte, die Hildegard beschreibt, führen immer wieder zur Begegnung mit Gott. Und im Weiteren beschreibt sie drei Tugenden, die gegen die Angst wirken. Und genau die habe ich mir rausgegriffen, weil ich immer wieder sehe, gerade auch in meiner Praxis, wie stark die Angst uns krank macht, uns lähmt, uns bindet, auch uns hilflos macht, im Geistlichen wie im Körperlichen. Die Angst, die eine unheimlich schnelle Verbreitung empfindet und über die sich die meisten gar nicht reden trauen. Und ganz interessant ist, dass als erstes Mittel oder als erstes Tugend gegen die Angst der Gehorsam auftritt. Ist auch so ein Begriff, mit dem wir, die meisten, die mit Autoritäten und antiautoritärer Erziehung konfrontiert werden und wurden, der Gehorsam ist so ein Begriff, mit dem wir uns zum Teil schwer tun. Der Gehorsam gegenüber Gott und seinem Heilswillen nennt Hildegard das, wobei der Begriff des Gehorsams ja vom Gehorchen kommt. Und wenn wir das Gehorchen weg, wenn wir das Geh weglassen, bleibt das Horchen. Das Horchen ist ein ganz intensives Hören. Sie haben sicher schon mal den Beginn der Benediktregel gelesen. Hildegard war ja Benediktinerin, wo es heißt, neige das Ohr deines Herzens. Das heißt, da geht es sowohl ums Hören als auch ums Herz. Nicht nur ums Hinhören und Kommando auf, und das mache ich jetzt, sondern mit Gespür hören, hineinhören, schauen, was läuft ab und auf das hören, was uns trägt. Ganz wichtig ist es dabei, in diesem Gehorsam sich nicht selbst zum Richter zu machen. Wir wissen oft sehr schnell alles, was falsch ist, bei uns selber, aber auch bei anderen. Sich nicht selbst zum Richter zu machen über die eigene seelische Verfassung. Wir leben leider in einer Zeit, in der wir getrimmt werden zum Teil auf ein mehr oder weniger anerzogenes Ideal eines krisenfreien, eines leistungsstarken Fortschritts, der ohne Probleme laufen muss. Im Gehorsam gegenüber Gott und seinem Willen kann ich auch zulassen, dass ich mal eine Wüstenstrecke gehe, dass ich dürr bin, dass ich mich in meiner Ohnmacht sehe und wahrnehme, in meiner Hilflosigkeit. Der Gehorsam kann auch auf den Rat des anderen hinweisen, gerade auf den Rat vielleicht eines geistlichen Begleiters oder eines Beichtvaters. Ich vergleiche das oft mit dem Begriff, das kennen wir in der Medizin, das sogenannte Doktor-Shopping, die ewige Suche nach noch besserer Therapie und noch besserem Verständnis. Und das gibt es wohl im geistlichen Leben auch. Der versteht mich nicht gut, der weiß nicht, was ich meine, wo meine Probleme liegen. Manchmal ist es sehr gesund und heilsam, sich auf diesen Gehorsam einzulassen, den Weg zu gehen, auch wenn ich selber nicht viel spüre und selber nicht das Gefühl habe, ha, da geht jetzt weiß Gott was weiter, da bin ich jetzt gleich wieder um Stufen gestiegen. Hildegard schreibt, dass der Gehorsam zum Kuss des Königs führt, das heißt zur innersten Begegnung mit Gott. Aber sie weiß auch, dass es für den Menschen nicht einfach ist, auf das manchmal leise Rufen Gottes zu hören. Sie kennt die Widerstände gegen den Gehorsam und sie nennt die Gestalt des Gehorsams die Ruferin. Das hängt auch wieder mit dem Hören zusammen. Die Ruferin, die uns herausholt aus dem Kreisen um die Eigenmächtigkeit, um die eigenen Wünsche, um die Sehnsüchte, um das Machertum, möchte ich fast sagen, auf jeder Ebene. Dieser Ruferin nachzugehen, das trägt und bewegt und lasst uns kleine Schritte viel leichter machen, als wir uns das vorstellen können. Als zweite Kraft gegen die Angst, und das kommt uns schon ein bisschen bekannter vor, ist der Glaube oder das Vertrauen, Fides. Vertrauen heißt, es genügt mein Dasein vor Gott, mein So-Sein, wie ich bin, weil der Glaube oder das Vertrauen eigentlich in uns so wurzeln sollte, dass wir uns mit Gott verbinden können. Credo, das lateinische Wort für ich glaube, heißt ja eigentlich cor do, das Herz geben. Das ist wohl das Wichtigste, dass wir nicht einen aufgeklebten Glauben haben, Punkt 1, 2, 3 und dann glaube ich das schon, sondern das Herz mit reintragen in diesen Glauben, in dieses Vertrauen. Und Hildegard bringt uns da ein sehr schönes Bild. Der Glaubende ist wie ein Thron, auf dem Gott sitzt. Erstens kann uns das stolz machen, dass Gott sozusagen ganz eng mit uns zusammen sein will. Hildegard sagt, der Mensch berührt Gott mit innerster Hingabe. Auch da wieder kommt es zu einer ganz tiefen persönlichen Begegnung, die uns immer wieder Kraft gibt, gerade in trockenen, in dürren Zeiten, kann uns dieses Bild weitertragen, dass uns Gott berührt. Da müssen wir auch dann nicht mehr klein und duckmäuserisch sein, sondern da können wir schon stolz darauf sein, dass der Glaubende ein Thron ist, auf dem Gott sitzt und gerne sitzen möchte. Und in dem Zusammenhang gehört ganz wichtig die Hoffnung dazu. Die Hoffnung ist die Gegenkraft zur Verzweiflung, zur Depression. Die Hoffnung ist die Kraft des Aufbruchs, ist die Kraft, lebendig zu werden. Die Hoffnung nicht verlieren, das kennen viele aus schlechten und ganz schlechten Zeiten. Das ist das, was wie eine Brücke funktioniert, zu glauben und zu hoffen, dass es mehr gibt, als wir uns vorstellen können. Die Gestalt der Hoffnung schaut bei Hildegard mit erhobenen Händen zu Gott auf. Ihre Blickrichtung, ihre Zielrichtung ist ganz klar auf Gott ausgerichtet, ohne zu fragen, sondern in ihm das Ziel zu sehen. Hildegard erzählt und beschreibt uns immer wieder, dass Gott nie aufgibt, uns zu suchen, uns nachzugehen, und sagt dazu, wenn Gott nicht aufgibt, dann müssen wir auch nicht aufgeben, dann müssen wir nicht hoffnungslos werden, uns hängen lassen, uns aufgeben. Die Hoffnung nennt Hildegard die Trösterin. Sie tröstet uns hinweg über unsere Leistungsnormen, über die Vorstellungen, wie ich zu sein habe oder sein könnte. Sie hilft uns, unsere Grenzen zu erkennen. Denn es ist wohl eins der schwierigsten, die eigenen Grenzen erstmal zu erkennen und auch zu akzeptieren, zu sehen, okay, momentan ist das meine Grenze. Diese Grenzen können sich wandeln, sie können weiter werden, aber sie sind primär da, und ich kann sie nicht überspringen, beziehungsweise wenn ich sie überspringe, dann passiert was, entweder im Körperlichen oder auch im Seelischen. Meine Grenzen endlos zu überspringen, gibt es heute den schönen Begriff des Burnout. Dann bin ich ausgebrannt, dann geht überhaupt nichts mehr, brennt die Hauptsicherung durch sozusagen. Diese Hoffnung, die die Trösterin ist, die mir hilft, in kleinen Schritten immer wieder mich an meine Grenzen heranzutasten, mich zu freuen an dem, was ich habe und nicht immer über die Grenzen zu schauen, was könnte es noch alles sein, die ist eine ganz starke Kraft, um uns zu tragen und um uns die Angst zu nehmen. Im 1. Thessalonicher Brief finden wir das Bild vom Panzer des Glaubens und vom Helm der Hoffnung. Das entspricht wohl auch dem, dass uns klar werden sollte, dass die Hoffnung ein Mittel gegen die Angst ist, gegen die Angst, Vielfältiges nicht zu bewältigen, sondern Schutz und Sicherheit bedeuten will. Es heißt ja auch sehr schön, dass die Heiden die sind, die keine Hoffnung haben, im 1. Thessalonicher 4. Das heißt, genau das, diese Hoffnung, die uns zu Gott aufhebt, die uns trägt, die uns prägt, das ist das Bild, dass wir im Kleinen wie im Großen für uns leben können und wie ein Steinchen, das man ins Wasser fällen lässt und das dann Kreise um sich zieht, diese Hoffnung breitet sich auch aus. Das können alle die sehr gut bestätigen, die in ganz schlechten Zeiten, Zeiten von Katastrophen oder vom Krieg, die Hoffnung nicht aufgegeben haben und die gelernt haben, wie im Leben diese Hoffnung sich wie eine Welle fortpflanzt und auf andere übergeht und die auch leben lässt, die sie vertrauen lässt, dass wir zum Leben in Fülle berufen sind. Mit diesen Impulsen möchte ich abschließen und wünsche uns allen, dass wir neugierig geworden sind auf den spannenden Weg mit den Tugenden.
Herzlichen Dank, Frau Dr. Karlinger, für diesen Vortrag hier bei Radio Horeb über Hildegard von Bingen mit den Tugenden Leben, eine Spiritualität im Alltag. Wir hören jetzt ein Stück von Hildegard von Bingen, O Virtus Sapientiae, also über die Tugend der Weisheit, und können so nochmal über das Gehörte nachdenken. Sie hören die Spiritualitätssendung bei Radio Horeb mit den Tugenden Leben, Spiritualität im Alltag mit Hildegard von Bingen. Heute zu Gast in unserem Balderschwanger Studio hier bei Radio Horeb, Dr. Felicitas Karlinger. Ich habe zwei Hörerinnen in der Leitung. Die erste Hörerin ruft aus Günzburg an, Frau Mühlenbein. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage. Und zwar verstehe ich noch immer nicht ganz die Demut. Also wenn ich zum Beispiel Erfolg habe und mich freue, dann denke ich, jetzt bin ich stolz, jetzt muss ich demütig sein. Also ich verstehe das einfach nicht. Ich denke immer, muss, das habe ich schon verstanden, mit Gott dienen und sich selber dienen. Aber so ganz begreife ich es doch nicht.
Ist die Frage, worauf Sie stolz sind, wenn Sie sich sozusagen einbilden, sie sind die einzig Tolle im Land und sie haben jetzt was Gutes gemacht, weil sie ja so stark und kräftig sind, dann ist da sicher der Stolz dabei. Aber sich freuen, dass etwas gelungen ist, dass sie einen Zugang gefunden haben oder was gemacht haben, in diesem Wissen, dass das, sie mit einer Gabe gearbeitet haben, die sie ja von Gott haben, da freut sich der liebe Gott mit. Das ist also bestimmt etwas, wo wir kein schlechtes Gewissen haben brauchen.
Ja, ich weiß, ich habe jemand was erklärt über die Beichte und dann habe ich das Gefühl gehabt, sie hat es verstanden. Mhm. Und da habe ich mich so gefreut, weil sie verstanden hat. Und dann dachte ich, ich darf mich doch nicht freuen. Also, weil ich mich jetzt besser, also ich habe mich schon irgendwie gut gefühlt, weil sie es verstanden hat.
Freude ist ja auch ein Geschenk, das Gott da machen kann, wenn etwas gut gelaufen ist. Und ich glaube, Demut ist dann eben auch beide Seiten sehen, die Wahrheit sehen. Und wenn was gut geklappt hat, dann, wie Frau Karlinger schon sagt, dann wird sich Gott mitfreuen.
Braucht man da sich erniedrigen oder so, bei Demut?
Was würden Sie sagen, Frau Karlinger?
Genau das ist nämlich nicht gemeint, dass ich mich erniedrige. Da, wo ich niedrig bin, das sozusagen sehen zu können, da habe ich mal was falsch gemacht, dazu gehört oft mehr Mut, als sich selber niederzumachen. Denn es ist so, wir haben sehr viele gute und schöne Gaben von Gott bekommen und das wäre eigentlich ein Auflehnen gegen Gott, das jetzt niederzumachen und sagen, das ist alles nichts wert. Ich stelle mir vor, da kränken wir Gott mehr in unserer Überängstlichkeit, vielleicht lieber einmal zu viel freuen, auch wenn ein bisschen Stolz dabei ist. Er zeigt uns das sehr wohl durch den Heiligen Geist, wo der Stolz wirklich ein negativer Stolz ist und nicht ein, ich würde auch sagen, es gibt einen positiven Stolz. Ich zum Beispiel bin stolz, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin und da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, worauf wir Christen stolz sein dürfen.
Ja, vielleicht müssen wir mal eine extra Sendung darüber machen, wenn da jetzt so der Bedarf besteht. Ja. Ich schreibe es mir mal auf, vielleicht können wir das nochmal vertiefen. Ja. Aber ich glaube, fürs Erste hoffe ich, dass Sie jetzt eine Antwort haben.
Ja, gut, danke schön.
Dankeschön.
Auf Wiederhören.
Wiederhin. Von Günzburg geht es jetzt nach München zu Frau Sowie. Grüß Gott.
Sowie,
Entschuldigung.
Ja, ich freue mich, dass ich über das Wort Stolz jetzt gerade mithören konnte. Ich bin der Meinung, wir sollen das Wort Stolz immer lieber in das Wort Dankbarkeit umwandeln und dann kommen wir genau auf die richtige Schiene.
Ja, gute Idee.
Also das Wort Stolz brauchen wir gar nicht, wenn wir immer denken, es ist prima, das ist wunderbar gelungen und ich danke dir Gott, dass du mir geholfen hast, dass ich dem anderen helfen konnte.
Ja, das ist ganz fein.
Das ist eine ganz pfundige Erfahrung und die soll man sich ein bisschen aneignen. Und dann ist man auch nicht ängstlich, dass man es verkehrt macht. Gut, zu meiner anderen Situation. Ich habe verschiedene und viele Sachen schon von der Heiligen Hildegard ausprobiert. Und ich habe zum Beispiel schon Zahngranulomen geheilt nach ihrer Vorschrift und so weiter. Viele, viele schöne Sachen. Und die Leute sollen sich trauen. Ich schreibe immer wieder, nimm dir, mach dir. Und das soll man sich trauen. Und das möchte ich an die anderen anregen, das anzunehmen. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit. Und ich bin niemals stolz, wenn mir was gelingt, sondern ich gehe dann immer zum Danken. Und wenn man will, kann man auch mit dem Patienten vor ein Kreuz hinstehen und sagen, jetzt danken wir beide Gott, dass es gelungen ist.
Sind Sie auch Ärztin oder wie?
Nein, ich bin ganz kleine Laien.
Aber
ich seit ungefähr 25 Jahren bin ich schon bei Hildegard von Bingen und habe viele Seminare mit Dr. Herzka mitgemacht und praktiziere es halt, wo es sich gerade ergibt.
Ja gut, danke schön, dass Sie es beigesteuert haben und alles Gute Ihnen.
Danke auch, Wiederhören.
Wiederhören. Ich habe mal eine Frage. Wir haben jetzt die Tugenden vermehrt angeschaut, über Glaube, Hoffnung, Liebe, Gottesfurcht, Demut. Was sagt die Hildegard von Bingen denn über die Tugenden, die menschlichen Tugenden, die wir auch so Kardinalstugenden nennen, wie Mäßigkeit oder Klugheit, Gerechtigkeit? Tapferkeit. Wissen Sie da was?
Ja, also eine Ihrer Lieblingstugenden, die Sie jetzt erwähnt haben, ist zum Beispiel das rechte Maß, also die Mäßigkeit, weil sie sagt, damit steht und fällt sozusagen unser ganzer Alltag. Das richtige Maß finden vom Schlafen, vom Essen, vom Trinken, das richtige Maß finden an Freizeit und an Arbeit, das trifft uns heute wohl genauso wie damals und ist etwas, wo wir ein Leben lang dran arbeiten und lernen, das ins Gleichgewicht zu bringen.
Wenn Hildegard immer beide oder alle Aspekte des Menschen sieht, also Leib, Seele, Geist, oder was man dann noch alles mit hineinnehmen möchte, wie sagt sie, dass der Zusammenhang dann ist zwischen diesen seelischen Dingen und dem Körperlichen? Was für Auswirkungen hat das für sie oder wie steht ja, das
sie
zusammen?
Sie sagt, dass die Seele sich eigentlich freut, in einem schönen und guten und gesunden Körper zu wohnen. Das heißt, dass die Seele wie in einer Wohnung, sie beschreibt das in den verschiedenen Werken auch, überall ihre Zugänge hat zum Herz, zum Gehirn, zum Magen, zur Leber und die entsprechenden sozusagen Krankheiten oder auch wenn wir schlecht umgehen mit dem Körper, das kränkt die Seele und umgekehrt freut die Seele in einem schönen Gewand zu leben, das nennt sie den Körper. Das heißt, das geht Hand in Hand, dass wir sowohl um unsere Seele als auch um unseren Körper besorgt sein sollen, um die beiden wirklich in der Einheit zu behalten.
Wir haben eine Hörerin in der Leitung, wenn Sie sich kurz vorstellen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Mein Name ist Trötscher. Ich rufe aus Ascher im Chiemgau an und habe eine ganz praktische Frage. Mich interessiert die Hildegard-Medizin schon lange und jetzt wollte ich wissen, ob es ein Verzeichnis für oder über Ärztinnen und Ärzte gibt, die sich mit Hildegard-Medizin befassen.
Ja, es gibt also bei der internationalen Hildegard-Gesellschaft, der Sitz in Basel in der Schweiz ist, gibt es eine Liste für alle deutschsprachigen, also zumindest Therapeuten, Heilpraktiker wie Ärzte, die sich zumindest dort gemeldet haben, die nach Hildegard von Bingen arbeiten.
Und bitte sagen Sie mir nochmal internationale?
Hildegard-Gesellschaft in
Hildegard-Gesellschaft.
In Basel sitzt die. Ich habe jetzt die Adresse nicht im Kopf.
Ja, aber vielleicht kommt es trotzdem an, wenn man das so adressiert.
Ja, ich kann es auch noch nachschauen und Sie können es vielleicht dann beim Radio nochmal erfragen.
Ah, das wäre sehr schön.
Ja,
ja
gut.
Frau Dr. Karlinge, ich bedanke mich sehr. Auf Wiederhören.
Danke und auch für den Anruf.
Ach, Dankeschön.
Ja. Wenn sich jemand noch interessiert, dieses Thema einmal zu vertiefen bei Hildegard von Bingen, was können Sie da empfehlen?
Hildegard selber ist ja relativ schwierig im Originaltext zu lesen, weil es eine sehr bildreiche und manchmal fremde Sprache ist. Es gibt da gerade zu diesem Ordo Virtutum ein kleines Büchlein aus der Münster-Schwarzacher-Reihe, die Vier-Türme-Verlag, von der Gabriele Ziegler, Der Weg zur Lebendigkeit. Ansonsten gibt es das Buch Der Mensch in der Verantwortung mit einer Einführung von Dr. Strelow, der Heilpraktiker ist in Allensbach und der auch ein bisschen versucht hinzuführen zu diesen einzelnen Tugendlasterbildern.
Sagt Hildegard von Bingen auch, wie man diese Tugenden erwerben kann? Eine Sache ist sicher, dass man darum weiß, aber sagt sie dazu auch etwas?
Eigentlich ganz einfach im Gebet. Sie sagt, man soll zu Gott gehen und sagen, du bitte, ich brauche. Und zwar soll man da sowohl ihm vertrauen, aber man darf da ruhig ein bisschen lästig sein, ihn erinnern an das Versprechen, das er uns gegeben hat und dass er uns damit beschenken möge mit dem, was wir brauchen.
Also bittet und ihr werdet empfangen.
Genau.
Ganz nach diesem Bibelspruch. Gut, dann wollen wir auch diese Sendung im Gebet abschließen. Ein Gebet von Hildegard von Bingen zum Abschluss der Sendung beten. Liebe Zuhörer, noch ein Hinweis an Sie. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie sich einfach beim CD-Dienst melden und dort die Sendung bestellen. Gerne schicken die Kollegen Ihnen kostenlos diese Sendung zu. Wir bitten Sie lediglich um einen Unkostenausgleich. Die Nummer, die Sie dann brauchen, ist 0700 75 25 75 20. Oder Sie schreiben an Radio Horeb CD-Dienst, Postfach 1165 in 87501 Immenstadt. Beten wir zum Abschluss dieses Gebet von Hildegard von Bingen, über die heute auch unsere Sendung ging, mit den Tugenden Leben, Spiritualität im Alltag, heute mit Frau Dr. Felicitas Karlinger. Gott, liebender Helfer zum Guten. Mein Gott, du hast mich geschaffen. Ich lebe durch dich und trachte nach dir, wenn ich mit Seufzen das Gute erflehe. Ich kenne dich ja als meinen Gott. Ich weiß nur, dass ich dir dienen darf, denn du hast mir Einsicht gegeben. O du mein Helfer bei allem Guten, durch dich vollbringe ich gute Werke. Auf dich will ich all meine Hoffnung werfen und mich bekleiden mit deiner Huld. Amen. Danke Ihnen, Frau Dr. Karlinger, und alles Gute auf Ihren weiteren Weg.
Vielen Dank.
Am Mikrofon verabschiedet sich Marion Gul. Ihnen noch einen schönen und gesegneten Tag.